Ja, guten Morgen. Ich freue mich heute wieder hier zu sein. Es ist echt schön, euch mal wieder zu sehen, mal wieder unter euch zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute die Predigt halten kann. Betonung liegt hier auf kann. Also das ist nicht selbstverständlich, weil am Freitagabend, als ich noch ein bisschen die Predigt überarbeitet habe, war schon fast fertig, habe ich ein großes Glas Wasser über meinen Laptop geschüttet und hatte nirgendwo eine Sicherheitskopie gehabt und dann halt schnell ausgemacht, alles getrocknet, austrocknen lassen und so. Und also wirklich Gott sei Dank, ist kein Schaden passiert, dem Laptop geht's gut, ich habe die Predigt noch und da bin ich sehr dankbar und erleichtert. Ich will die Predigt mit einem Werbeslogan anfangen. Und zwar geht der Satz: Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich glaube, die meisten verbinden den mit IKEA, das ist der Werbeslogan von denen. Und IKEA will damit sagen, man kann in einer normalen, praktikablen Wohnung wohnen. Oder man kann sich bei IKEA viele schöne Sachen kaufen und das steigert so sehr die Lebensqualität, dass es nicht mehr nur einfaches Wohnen ist, sondern richtiges Leben. Also das normale Wohnen mit einem Bett, einem Tisch und einem Stuhl ist nichts im Vergleich zum richtigen Leben mit Deko, Duftkerzen, schönen Handtuchhaltern, Vorhängen und Regalsystemen. Also was IKEA da zu bieten hat, bietet echten Mehrwert. Das ist so der Gedanke dahinter. Und diesen Slogan habe ich für heute Morgen mal aufgegriffen beziehungsweise ein bisschen abgewandelt. Ein bisschen dramatischer und tiefergehend. Denn heute Morgen geht es um die Frage, stirbst du noch oder lebst du schon? Das ist wirklich dramatischer, weil es geht um wirklich lebenswichtige Fragen. Es sind Gedanken über das Leben und den Tod. Und ich weiß, es ist kein einfaches Thema, gerade weil manche von uns hier mehr und andere weniger davon betroffen sind. Ich gebe mir Mühe, der Thematik mit Respekt auch zu begegnen. Ja, der Text für heute Morgen ist auch etwas ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über diesen Abschnitt gehört habt, aber trotzdem, auf den ersten Blick ist es vielleicht deprimierend, aber danach, wenn man genauer hinschaut, merkt man, wie aufbauend das eigentlich sein kann. Der Predigttext steht in 1. Mose 5, 1 bis 20. 1. Mose 5, 1 bis 20, da will ich jetzt mal lesen. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihm Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebzeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Enosch betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Kenans betrug 910 Jahre. Und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte die Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. So viel mal zum Bibeltext. Bevor ich mit dem Gedankengang der Predigt anfange, will ich doch noch ein paar Sachen klären. Da über solche Texte vielleicht nicht oft gepredigt wird, sind vielleicht manche Dinge nicht ganz allen klar, die will ich jetzt erstmal kurz noch klarstellen. Erstmal haben sich vielleicht manche hier gewundert, warum die Menschen denn damals so alt wurden. Die Frage steht ja doch im Raum, wenn die 800, 900 Jahre alt werden. Ist das überhaupt realistisch oder entpuppt sich hier die Bibel auf den ersten Seiten gleich als ein Märchenbuch? Nee, also das kann ich euch sagen, das ist auf jeden Fall realistisch. Weil kurz gesagt, zum einen hatten die Menschen früher bessere Gene gehabt. Also die menschlichen Gene werden über die Generationen hinweg immer schlechter und es schleichen sich Fehler ein sozusagen. Also die Gene waren besser und zum anderen waren wahrscheinlich noch vor der Sintflut die Wetterbedingungen, die äußeren Einflüsse viel besser für den Menschen, die das Altwerden auch begünstigen. Also diese hohen Altersangaben, die können durchaus realistisch sein, weil es einfach noch vor der Sintflut war und eine andere Zeit war. Zweitens habe ich mich auch immer gefragt, warum solche Sachen überhaupt in der Bibel stehen. Haben sich vielleicht auch von euch jetzt manche gefragt, okay, warum habe ich jetzt diesen Text ausgesucht? Aber es ist auf jeden Fall gut, weil ich finde, Geschlechtsregister, Jahreszahlen und Orte in der Bibel, eigentlich ein sehr gutes Argument dafür, wenn Leute behaupten, die Bibel wäre ein Märchenbuch oder sie will nur bildlich verstanden werden und gar nicht so ernst genommen. Weil solche Details zeigen, dass die Bibel echte Geschichtsschreibung hier stattfindet. Also die Bibel nimmt es oft ganz genau, wenn es um Stammbäume, Jahreszahlen, Entfernungen, Tageszeiten oder Städte oder sowas geht. Also in einem Märchen würde zum Beispiel nie über Seiten hinweg aufgelistet werden, welche Familien mit Nehemia die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut hätten. Oder wie der Ur-Ur-Urgroßvater der Hauptperson heißt. Hier sieht man schon, okay, die Bibel, die ist ein Geschichtsbuch und will auch als ein solches verstanden werden. Und als drittes will ich auch noch sagen, dass wer sich mit solchen Texten beschäftigt, der kommt schnell dazu, die Jahreszahlen zusammenzurechnen. Dann weiß man so, ah, okay, die Welt ist halt so und so viele Jahre alt, bis zur Sintflut oder so, bis Noah oder keine Ahnung. Das habe ich früher auch gemacht, dass ich da angefangen habe zu rechnen. Aber man übersieht da eins, zwar, dass dieses Geschlechtsregister keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Also man kann mit anderen Registern in der Bibel zeigen, dass manche von der gleichen Zeitspanne berichten, aber manche Geschlechtsregister haben mehr Personen drin und andere weniger. Also das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das heißt dazwischen können trotzdem noch Personen sein, die nicht genannt wurden. Das ist jetzt auch gar kein Problem eigentlich, weil Geschlechtsregister, die haben oft wollen eine Wirkung erzeugen und je nachdem, für was sie an dieser Stelle stehen, hat der Autor mehr oder weniger Personen hinzugenommen. Außerdem ist es im Hebräischen auch sprachlich nochmal mehr möglich, quasi als Sohn, dass der Nachfahre gemeint ist und jetzt vielleicht nicht der direkte Sohn, sondern vielleicht erst der Enkel. Also das ist jetzt kein Problem. Also macht euch gar nicht die Mühe und fangt hier an, die Jahreszahlen zusammenzurechnen, da kommt man eh höchstwahrscheinlich nicht auf das richtige Ergebnis. Genau, so viel dazu erstmal. Ansonsten ist der Aufbau des Textes eigentlich sehr leicht verständlich. In den ersten vier Versen, da geht es darum, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Also das ist jetzt kein neuer Schöpfungsbericht, aber die Bibel macht an dieser Stelle erstmal einen Schritt zurück und betrachtet sozusagen die große Linie der ersten Erdenjahrhunderte. Gott schafft den Menschen ihm ähnlich, er schafft ihn als Mann und auch als Frau und die bekommen dann gemeinsam Kinder. Und das Muster ist dann immer gleich. Also wir lesen, wie jemand geboren wird, Kinder bekommt und nach x Jahren irgendwann wieder stirbt. Also das ist fast wie ein Echo, finde ich, wenn man diesen Text liest, dass er geboren wird und stirbt und er stirbt und er stirbt. Manche vergleichen es vielleicht auch mit Kirchturmglocken, die läuten. Er wird geboren und stirbt, geboren und stirbt. Also so sagen es manche auch. Dieses Muster ist, finde ich, doch sehr, sehr auffällig. Also die ganze Zeit geht es darum, ein Mensch kommt auf die Welt, lebt sein Leben und muss sie irgendwann wieder verlassen. Manche später und manche leider auch früher. So ist das Leben. Hier auf der Erde läuft es so. Und deswegen auch mein erster Punkt, das Leben auf der Erde. Über das Leben auf der Erde kann man viel philosophieren und nachdenken. Und darüber haben sich auch die klügsten Menschen auf dieser Erde schon die Köpfe zerbrochen und Thesen aufgestellt. Es gibt unzählige Verse in der Bibel, die auch tatsächlich über das Leben hier auf der Erde sich Gedanken machen und Aussagen treffen. Unser Text ist jetzt eine sehr einfache Darstellung vom Leben. Zum Beispiel, wenn man jetzt Psalm 90, Vers 10 anschaut, ist ähnlich, noch ein Ticken weiter, da heißt es, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war nur Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wie erschreckend treffend doch dieser Satz ist. Wir Menschen werden trotz aller Mühe und Streben nach Gesundheit, werden wir trotzdem nur 70 und vielleicht, wenn man alt wird, 80 Jahre oder so. Viel weiter kommt man dann oft nicht. Ja, und wenn gerade alles gut ist, wenn man gerade noch jung ist, dann geht die Zeit weiter, verändert man sich und ehe man sich versieht, ist man auch schon wieder alt. Ich glaube, manche können es von hier bestätigen, dass man doch schneller alt wird, als einem lieb ist. Ja, die Zeit, die vergeht, sie verblüht und verwelkt. Und deswegen ist aus dem Anfangsslogan dieses "Stirbst du noch?" Ich muss oft an die Zeilen eines Liedes denken, wo es heißt, dieser Moment ist wie ein Kartenhaus und die Zeit zieht ihre Karten raus. Also finde ich so ein treffendes Bild, dieses Kartenhaus, was eigentlich hoch ist, aber trotzdem so zerbrechlich und mit einer Karte nach der nächsten stürzt das Ding ein. Ja, manche Momente sind einfach perfekt, fast zu schön, um wahr zu sein. Die will man einfach einfrieren, aber man kann sie trotzdem nicht fassen. Sie vergehen und sind dann Vergangenheit. Als Kind hatte ich eine Action-Man-Figur und ich habe es geliebt, mit dieser Figur hier durch die Gegend zu fliegen und zu fahren. Aber wo ich mir nicht bewusst war, dass bei mir und auch, ich glaube, bei jedem von uns, gab es den Moment im Leben, wo man das letzte Mal mit seinem Lieblingsspielzeug gespielt hatte. Es gab einen Tag, wo ich mit dem Action-Man gespielt hatte, in die Kiste wieder aufgeräumt hatte und mir nicht bewusst war, dass ich nie wieder mit ihm spielen werde. Irgendwann ist Schluss gewesen und es ist irgendwie so komisch, dieser Gedanke, dass ich weiß, okay, damals war ich mir gar nicht bewusst, das ist jetzt das letzte Mal, danach habe ich kein Interesse mehr an ihm. Und irgendwie, finde ich, ist das so passend fürs ganze Leben. Man weiß nie, was, wann das letzte Mal war. Und das Buch der Prediger fasst solche Gedanken, finde ich, sehr, sehr gut. Weil das ganze Buch, das betrachtet das Leben hier auf der Erde. Er schaut sich das Leben an und sagt quasi die Gedanken dazu. Und da geht es oft darum, dass das Leben nur ein Haschen nach Wind ist. Es ist so, als ob man den Wind einfangen will. Und er beschreibt das Leben in dieser kaputten und doch auch schönen Welt. Da wundert es mich nicht zum Beispiel, dass im Prediger 3, Vers 12 steht, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Also genieße dein Leben. Es gibt so vieles Schöne auf dieser Welt. Gott hat diesen Menschen viele, viele, viele Freiheiten gegeben. Wir dürfen Dinge entdecken, mitgestalten und weiterführen. Ja, wir können kreativ werden, schöne Dinge herstellen und erleben. Wir können eine Ausbildung machen oder studieren gehen. Ja, manche heiraten, kriegen Kinder, bauen ein Haus. Andere suchen das Abenteuer und gehen auf Reisen. Wir haben die Möglichkeiten, Menschen zu prägen und ihre Charaktere zu stärken. Ja, wir können für das Gute einstehen und wirklich was bewirken. Gott hat uns diese Freiheit geschenkt. Und wir sind auch nicht allein, sondern haben hier Menschen um uns, die wir kennen und auch lieb haben. Ja, das ist wirklich wundervoll, das kann man genießen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unzählige Möglichkeiten, hier Schlechtes zu tun. Ich glaube, ich muss euch gar nicht hier aufzählen, was man alles Schlechtes im Leben tun kann, das weiß jeder von uns. Gott lässt uns die Freiheit, wie wir dieses Leben gestalten. Ob wir es mit Gutem oder Schlechtem füllen, ob wir fleißig oder faul sind. Und wir können das so lange tun, bis auch unserem eigenen Leben der Schlussstrich gezogen wird. Bis es auch heißt, und er oder sie starb. Und ich finde, das relativiert wieder all das Schöne, das wir erlebt haben. Was war es wert, wenn alles vorbei ist? Was bleibt? Deswegen sagt auch der Prediger, es ist wie ein Haschen nach Wind. Was war es wert, wenn wir ein Haus gebaut haben, das der Nächste vielleicht wieder abreißt? Oder wenn die Menschen, die wir geliebt haben, wieder gehen müssen? Was zählt dann noch? Ja, deswegen sagt der Prediger, ja, es ist ein Haschen nach Wind, deswegen genieße es, solange du noch kannst. Und damit hat er auch irgendwo recht, aber ich bin froh, dass die Bibel auch noch andere Perspektiven zeigt. Wie gut, dass die Bibel nicht nur philosophisch dieses Leben auf der Erde hier irgendwie fassen will, nein, sie geht auch darüber hinaus. Sie beschreibt auch das, wie es weitergeht mit uns. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt, das Leben im Himmel. Ja, denn die Frage, wenn wir diesen Text lesen, wo die Menschen nach der Reihe gestorben sind, die Frage ist, was passiert dann? Und er starb, ja, und dann? Darüber berichtet die Bibel nämlich auch sehr viel, was nach dem Tod kommt. Ja, Gott hat die Menschen geschaffen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber weil die Menschen sich gegen ihn gewandt haben, muss Gott Konsequenzen ziehen. Er ist zu gerecht und rein, dass er sagen könnte einfach, ja, passt schon, komm trotzdem zu mir. Aber Gott will uns auch nach unserem Tod bei sich im Himmel haben. Deswegen hat er im Garten Eden schon den Retter angekündigt, der den Menschen von seiner Schuld befreien kann. Und darauf warteten die Menschen. Also auch bei den Menschen hier im Bibeltext bin ich mir sicher, dass bei jedem, der neu geboren wurde, steht wieder die Frage im Raum, ist das der Retter, auf den wir warten? Und je älter er geworden ist und dann irgendwann auch gestorben, dann wurde klar, okay, das ist nicht der Retter, auf den wir gewartet haben, der uns erlösen kann. Ich meine, wir heute haben es besser. Wir wissen, wer derjenige ist, der versprochen wurde, wer die Menschen von seiner Schuld befreien kann, wer mich persönlich von meiner eigenen Schuld befreien kann. Die Strafe, die wir bekommen sollte, hat er auf sich genommen. Ja, wir wissen, wer das ist Jesus. Ja, und weil er gekommen ist, können wir Frieden mit Gott schließen. Und wer diesen Frieden, diese Vergebung angenommen hat, kann nachdem und er starb, bei ihm im Himmel sein. Ich meine, Gott zwingt keinen bei sich zu sein. Wir haben die Wahl. Das Leben hier auf der Erde wirkt sich auf die Ewigkeit aus. Es gibt den Ort, wo Gott ist, im Himmel, und es gibt auch den Ort, wo Gott nicht ist, die Hölle. Und wenn man überlegt, dass die Dinge wie Schönheit, Freude und Freiheit, wenn diese Dinge zum Beispiel von Gott kommen und er die Liebe selbst ist, dann heißt es im Umkehrschluss, da wo Gott nicht ist, fehlen diese Dinge. Das ist wirklich grausam. Wir haben die Wahl und ich weiß, dass viele, die hier sitzen, haben sich für den Himmel entschieden und Frieden mit Gott geschlossen. Wenn das noch nicht bei dir der Fall ist, will ich dich dazu ermutigen, nochmal darüber nachzudenken. Und wenn man Frieden mit Gott geschlossen hat und er ja uns zu seinen Kindern macht, ist es eigentlich nur logisch, wenn man jetzt schon hier auf der Erde Zeit mit ihm verbringt. Und deswegen heißt der letzte Punkt, das Leben dazwischen. Ja, der Text, der Bibeltext, der geht nämlich noch weiter. Einer kommt noch in dieser Reihe. Und das macht sehr gut deutlich, dass das Leben hier auf der Erde und das Leben im Himmel eigentlich nicht wirklich voneinander zu trennen sind. Wenn wir wissen, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen, dann wollen wir eigentlich hier auf der Erde schon Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können das, was wir für den Himmel versprochen bekommen, schon hier auf der Erde ein Stück weit ja ausleben. Die nächste Person in unserem Bibeltext ist der Henoch. Ich lese mal die Verse 21 bis 24. Und Henoch lebte 65 Jahre. Da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebzeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hat ihn hinweggenommen. Ja, Henoch sticht aus diesem gleichgestrickten Text hier sehr deutlich heraus. Man möchte erwarten, als Henoch geboren wurde, dass dann auch bei ihm steht, und er starb. Aber es steht hier nicht. Er ist 300 Jahre lang mit Gott gewandelt und Gott hat ihn zu sich in den Himmel genommen. Das gleiche Schicksal hat ja auch Elia gehabt. Er ist auch ohne zu sterben zu Gott in den Himmel gekommen. Henoch hat auch hier auf der Erde gelebt und auch Nachwuchs bekommen, aber er füllte seine Lebenszeit anders aus. Er lebte nicht einfach wie die anderen in den Tag hinein, sondern er lebte sein Leben mit Gott. Und das ist eigentlich der Knackpunkt an dieser Geschichte. Also, vielleicht fragen sich jetzt manche, okay, was ist denn jetzt das mit Gott wandeln? Ist ja schön und gut, dass Henoch mit Gott gewandelt ist und das ist auch gut für uns, aber was bedeutet das jetzt? Man kann das sehr gut mit einem glücklichen Ehepaar vergleichen. Wie ist ein glückliches Ehepaar miteinander? Ja, sie freuen sich, miteinander Zeit zu verbringen. Es ist jetzt kein Muss, dass man mit dem anderen Gemeinschaft hat, sondern man darf es, man freut sich darauf. Sie teilen die großen und kleinen Dinge miteinander und vertrauen sich und kennen sich. Ja, sie stehen zueinander, auch wenn es schwierig ist. Sie können gemeinsam entspannen, am Sonntagnachmittag auf der Couch liegen, aber auch zusammen, wenn was zu werken ist, richtig was schaffen. Und so ist das Leben vielleicht auch mit Gott. Ich denke, das Bild trifft es ziemlich gut. Wie ein gut funktionierendes Ehepaar, die wandeln gemeinsam durchs Leben. Ja, das bedeutet mit Gott wandeln. Für jemanden, der mit Gott wandelt, ist es keine Pflicht, mit ihm Zeit zu verbringen. Man verbringt gerne Zeit. Man lernt ihn besser kennen, ihm zu vertrauen. Und kurz gesagt, man geht mit Gott durchs Leben. Welche Vorteile hat es, mit Gott zu wandeln? Zum einen muss man sagen, man ist nicht mehr allein. Man muss nicht alleine durchs Leben gehen. Nein, man hat Gott, der mit einem geht. Das finde ich schon mal einen ersten und einen riesigen Vorteil, wie es ist, mit Gott zu wandeln. Ja, es hilft auch, die richtige Perspektive auf das Leben zu haben. Also wer mit Gott wandelt, der betrachtet Dinge aus einer anderen Perspektive. Er betrachtet Dinge geistlich, aus Gottes Perspektive. Ja, wenn man sich nur auf die Erde hier konzentriert, sind Dinge wie jetzt ein schönes Handy, schickes Auto, schöner Urlaub oder ein Eigenheim, sind auf einmal riesengroß und wirklich wichtig. Dann braucht man das unbedingt. Aber wenn man diese Dinge mit Gott bespricht und aus seiner Perspektive sieht, dann werden die Dinge doch ziemlich klein. Und klar kann es sein, dass manche Dinge auch sinnvoll sind, wie jetzt ein Handy oder irgendwie ein Eigenheim oder sowas, aber es hat doch nicht mehr den Stellenwert, den es ohne Gott hätte. Mit Gott zu wandeln, bewahrt uns auch davor, nachtragend und unfair zu sein. Oder besser gesagt, es bewahrt uns, uns böse zu verhalten. Das Leben ist so lang und es gäbe vieles, was man anderen nachtragen kann. Und es gäbe viele Leute, mit denen vielleicht man noch eine Rechnung offen hätte. Und es braucht nicht viel, um seine Kollegen oder seine Glaubensgeschwister auch in Verruf zu bringen und ihm eins reinzudrücken. Das geht ganz leicht. Und gerade hier in der Gemeinde ist man schnell dazu verleitet. Man hat vielleicht das Gefühl, in den Schatten gestellt zu sein. Oder das Gefühl, vergessen zu werden, wenn jemand anderes Blumen bekommt und man selber hat so viel geleistet und kriegt keinen Dank von der Bühne aus. Oder wenn mein alter Opel Astra gerade in die Werkstatt muss und ich sehe dann, was für schicke Autos da draußen stehen, kann auch ganz schnell Neid aufkommen und Bitterkeit. Und bevor man bitter wird, und diese Gedanken, die können ziemlich schnell ziemlich groß werden, bevor das passiert, kann man sie Gott abgeben, ja, sich mit Gott besprechen. Und dann weiß man auch, okay, wenn einem Böses getan wurde, okay, ich muss mich nicht rächen, denn Gott ist der Richter. Die Menschen müssen sich einmal vor ihm rechtfertigen, wie sie mit ihrem Geld, ihrer Zeit umgegangen sind und was sie getan haben. Gott ist der Richter und nicht ich. Und das hilft einem, nicht sich auch wie andere bösartig zu verhalten. Denn generell kann man auch sagen, dieses böse Verhalten passt nicht zu Gott. Und es passt nicht zusammen, wenn ich mit Gott durchs Leben gehe und trotzdem so handle. Also ich bin überzeugt davon, wer mit Gott durchs Leben wandelt, der wird vor mancher Bosheit auch bewahrt, die er vielleicht ohne Gott getan hätte. Als nächstes kann man auch viel mehr Hoffnung haben. Wenn man dieses Leben ohne Gott betrachtet, ist es wirklich sinnlos. Auch wenn man noch ein perfektes Leben hat, irgendwann stirbt man. Und man wird geboren, hat vielleicht eine schöne Kindheit, in der Pubertät wird dann manches schwierig, dann geht es ins Arbeitsleben, man schuftet sein ganzes Leben lang und nur dafür, dass man irgendwann in der Rente pflegebedürftig und alt wird und irgendwann stirbt. Ja, ich verstehe Leute, die den Satz sagen auf Englisch, life is hard and then you die. Also auf Deutsch, das Leben ist hart und dann stirbst du. Also weil so ist es für viele auch. Aber mit Gott hat man eine wesentlich bessere Perspektive. Man muss nicht hier auf der Erde einfach nur sterben, nein, man kann mit ihm leben. Stirbst du schon oder lebst du noch? Und als letztes hilft es einem, sein Leben nicht zu verschwenden. Als Veranschaulichung, stell dir vor, dass ein Flugzeug auf dem Weg nach Amerika abstürzt, über dem Ozean, und die Menschen jetzt mit ihren Schwimmwesten mitten im Ozean treiben. Und dann kommt die Frage auf, okay, wo ist jetzt die nächste Insel, wo sie hinschwimmen können, wo sie Rettung haben? Ohne Hilfe haben die Menschen, die in so einem Ozean treiben, gar keine Chance. Der Ozean ist viel zu windig, viel zu stürmisch, viel zu riesig, als dass sie jetzt wissen, in welche Richtung sie hier anfangen müssen zu paddeln. So ist es auch bei uns. Wenn wir durchs Leben schwimmen, alleine, ohne Gott, dann wird es wirklich schwierig, Orientierung zu haben. Einen Durchblick. Es gibt so vieles, wofür man sein Leben einsetzen kann, so vieles, wofür man leben kann, welche Ideale und Ziele man hat. Und man weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch. Ja, man braucht einen, der von außerhalb auf das Leben draufschaut. Wie im Ozean bräuchten sie einen, der von oben geguckt hat oder sagen kann, okay, ihr müsst jetzt immer nach Westen zur Sonne hinschwimmen oder so. Und da kommt dann in ein paar Kilometer kommt dann vielleicht eine Insel. Dann hätten die eine Chance. Und so ist auch bei uns. Gott schaut von außerhalb auf dieses Leben und kann uns sagen, wie wir unser Leben verbringen sollen. Er kann uns sagen, welche Richtung wir einschlagen sollen, was gut ist, was falsch ist. Und deswegen macht es so übertrieben viel Sinn, dass wir unser Leben mit Gott gestalten. Dass wir genauso wie Henoch mit Gott wandeln. Dann müssen wir nicht mehr wie alle anderen Menschen hier auf der Erde einfach sterben, geboren und sterben. Wir müssen nicht mehr nur sterben, sondern wir können hier auf der Erde schon echtes Leben mit Gott haben. Ja, stirbst du noch oder lebst du schon? Die heutige Predigt, die sollte uns an die wirklichen wichtigen Dinge im Leben erinnern und uns auch ermutigen, uns selbst zu hinterfragen. Zum einen mal, wie sehr wir uns bewusst sind, dass das Leben hier auf der Erde ein Ende hat. Manche leben so, wie wenn sie unsterblich wären, aber das sind wir nicht. Zum anderen, wo man die Ewigkeit verbringen wird. Bei Gott oder getrennt von ihm. Und als letztes steht die Frage im Raum, ob das Leben im Himmel und das Leben auf der Erde in deinem Leben voneinander getrennt sind. Oder lebst du auch schon dazwischen? Lebst du auch schon hier den Himmel ein bisschen aus, die Gemeinschaft mit Gott? Ja, wandelst du so wie Henoch mit Gott? Stirbst du noch ohne Gott oder lebst du schon mit ihm? Amen.